ARD. Komm mit in den Garten, der ARD Garten-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD-Garten-Podcast-Folge und in der geht es um Safran. Safran ist ja eines der teuersten Gewürze in der Welt und die dünnen Gewürzfäden, die wachsen im Safrankrokus und die kann man auch im eigenen Garten anbauen. Was beim Anbau, bei der Ernte, der Lagerung von Safran alles so zu beachten ist, das lasse ich mir jetzt erklären von Andrea Wagner. Sie ist die Geschäftsführerin der W3 Wandelwerte Wege, das ist eine gemeinnützige GmbH und sie baut den Safran in Altenburg an. Ich grüße dich, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Andrea, jetzt im Herbst leuchtet Altenburg ja praktisch lila. Auf welcher Fläche bauten ihr hier den Safran an und wie viele Pflanzen sind das so ungefähr?
Also wir bauen auf ungefähr 5000 Quadratmetern den Safran an.
Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist eine riesengroße Menge, Wie viele Pflanzen, also Knollen?
Also auf einem Quadratmeter liegen ungefähr 50 Knollen. Das ist also schon eine große Menge. Wir haben also dieses Jahr nochmal so ungefähr 40.000 Knollen neu in die Erde gebracht. Und dann haben wir natürlich noch die Knollen, die wir schon seit mehreren Jahren in der Erde haben, auch regelmäßig umschlagen. Also ich würde mal sagen, so alles in allem haben wir schon 150.000 bis 200.000 Knollen in der Erde, die wir aber nicht alle gesetzt haben. Die vermehren sich ja auch selber.
Bei dieser Masse an Knollen, sag mir mal bitte, wie viel Gramm, Kilo kommen da am Ende bei rum?
Wir bauen seit 2018 den Safran an und wir haben im Durchschnitt der letzten Jahre ungefähr 1 Kilo Safran, also trockenes Gewürz, was wir ernten. Also wir ernten natürlich mehr, weil wenn wir ihn ernten, ist er auch schwerer. Aber wenn wir ihn dann trocknen, haben wir ungefähr 1 Kilogramm getrocknetes Gewürz.
Das klingt erstmal so, was? Nur 1 Kilo? Aber es ist viel. Man muss es mal ein bisschen in Relation setzen.
Genau, es ist wirklich viel, weil das sind ungefähr 200.000 Blüten pro Jahr. Also man braucht für 1 Gramm ungefähr 200 Blüten. Und diese 200.000 Blüten ernten wir ja dann im Oktober in einer Zeitspanne von 3 bis 4 Wochen. Und das ist schon richtig viel.
Wie viel braucht man so zum Kochen, wenn ich da jetzt so ein bisschen Safran mit ins Essen mache?
Also wir gehen ja immer davon aus, wenn man den Safran jetzt zum Beispiel mit an ein Reisgericht macht oder an eine Kürbissuppe, was ich zum Beispiel auch sehr empfehlen kann, oder an eine Soße, dass man so ein paar Fäden so zwischen die Fingerspitzen nimmt. Also so eigentlich so eine Prise Safran, was vielleicht so 7 bis 8 Fäden sind. Das ist also wirklich nicht viel und man kommt mit dem Safrangewürz schon sehr, sehr weit. Also es ist natürlich, wie du am Anfang sagtest, eines der teuersten Gewürze der Welt, aber man braucht auch sehr, sehr wenig nur, wenn es ein guter aromatischer Safran ist.
Sehr gut. Das heißt aber nur mal für mich zum Verständnis, wenn ich jetzt Safran mir im Garten anbauen möchte und wenn ich mir hier so die Felder angucke, geht das definitiv, dann reicht doch der Anbau von, sagen wir mal, 1 Quadratmeter für den Eigenbedarf?
Auf alle Fälle. Also von 1 Quadratmeter kann man schon 1 bis 1,5 Gramm bekommen, getrockneten Safran, und damit kommt man schon eine Weile. Also es kommt sicher darauf an, wie viel man damit kocht oder backt. Aber mit 1 bis 2 Quadratmeter, das reicht gut für den Eigenbedarf. Und das ist auch machbar für den Kleingärtner.
Lass uns mal über den Safran so im Allgemeinen sprechen. Zu welcher Pflanzenfamilie gehört ein Safran?
Also Safran ist ein Herbstkrokus, er blüht im Herbst und er gehört zur Familie der Schwertliliengewächse.
Ja, du sagst es gerade, herbstblühender Krokus. Da fällt mir jetzt als erstes die Herbstzeitlose ein, die ist doch giftig, sieht doch genauso aus.
Ja, das werden wir recht oft gefragt, ob es da eine Verwechslungsgefahr gibt, weil sie tatsächlich zur selben Zeit blühen, weil sie beide lila blühen. Aber ich finde, dass man sie nicht verwechseln kann, weil Safran sieht wirklich aus wie ein Krokus. Also er ist kleiner, er ist kompakter und die Herbstzeitlose, die wächst ja relativ weit nach oben raus, fällt dann auch oft um, hat so zerfaserte Blütenblätter. Also ich finde, dass die Verwechslungsgefahr relativ klein ist oder eigentlich gar nicht vorhanden, wenn man es mal nebeneinander setzt. Und was natürlich das Besondere beim Safrankrokus ist, der hat diese 3 roten Fäden, die die Herbstzeitlose nicht hat.
Safranfäden.
Genau, auf die kommt es uns ja an. Genau.
Hätten wir das geklärt, dann spare ich mir nämlich die Frage, die Krokusse blühen im Frühjahr, wieso blüht der Safrankrokus im Herbst? Oder sollten wir das noch sagen? Weil es ist ja einfach die Sorte, oder?
Es ist ein Herbstkrokus, genau. Und der Safrankrokus ist auch nicht der einzige Herbstkrokus. Also wenn man im Herbst mal an das Mittelmeer fährt, dann findet man dort in Italien, in Griechenland auch andere Herbstkrokusse. Die blühen gelb, die blühen weiß. Und der Safran gehört sozusagen zu diesen Herbstkrokussen. Warum er jetzt im Herbst blüht und nicht im Frühjahr, das weiß ich auch nicht. Aber man sagt, er ist eine azyklische Pflanze und blüht eben im im Herbst.
Alles klar. Und im Herbst schmeißt er uns dann auch diese wunderbaren Safranfäden raus.
Genau.
Jetzt sag mal, wann wird der gesetzt?
Also wir setzen die Knollen im Juli und August. Spätestens Anfang September soll das Knollensetzen beendet sein. Dann ist er sozusagen über den September in der Erde und dann blüht er tatsächlich schon das erste Mal im Oktober.
So schnell?
Ja, also die Knollen, die ich dieses Jahr gesetzt habe, die blühen jetzt im Oktober.
Okay. Woher kommt denn der Safran ursprünglich, der Safrankrokus?
Ganz ursprünglich kommt er aus Griechenland und er ist ja eine ganz alte Kulturpflanze, über 4000 Jahre alt. Und eine Forschergruppe der TU Dresden hat tatsächlich erst 2019 den genetischen Code entschlüsselt und die haben festgestellt, dass der Ursprungskrokus in der Nähe von Athen wächst. Und seitdem sind alle ganz enttäuscht, die immer gesagt haben, der Safran kommt aus dem Kaschmir oder aus Persien oder von Kreta. Also wir wissen jetzt wissenschaftlich bewiesen, dass er aus Griechenland kommt.
Ist also ein Grieche, der Safran.
Genau, er ist ein Grieche und die Griechen freuen sich und sind ganz stolz drauf.
Es ist total schön, dass der dann aber auch jetzt bei uns wächst und nicht nur im heißen Griechenland, sondern dass er sich halt auch bei uns hier in Deutschland wohlfühlt. Ihr seid ja nicht der einzige Anbauer oder Produzent von Safran, gibt es ja deutschlandweit. Lass uns mal drüber sprechen, der Safran im eigenen Garten. Also wie gesagt, ich sehe hier die Kisten, das geht auf jeden Fall. Mhm. Was ist zu beachten? Worauf kommt es an? Was braucht er alles?
Also das Wichtigste ist der Standort, also die Sonne. Also der Safran ist ein Sonnenkind. Er braucht vor allem Wintersonne, weil er ja wie gesagt im Herbst blüht. Also er blüht im Oktober und nach der Blüte schiebt er dann das sogenannte Safrangras. Das ist das, was man auch von den Frühjahrskrokussen kennt. Also diese langen lanzettenförmigen Blätter. Und die müssen sozusagen im Winter Sonne bekommen, weil die stehen im Winter grün. Und das heißt, man muss bei dem Standort sehr gut gucken, ob da wirklich die Wintersonne reinfällt. Und wir wissen ja, die Wintersonne steht relativ niedrig. Das heißt, man muss schauen, dass man nicht doch irgendwie noch einen Nadelbaum hat oder Häuser, die einen langen Schatten werfen dann auf die Stelle im Garten. Also er braucht im Winter, wenn die Sonne scheint, gerne 4 Stunden Sonne am Tag, damit er sozusagen genug Chlorophyll bilden kann und dann die Energie sozusagen wieder in die Knolle zurückzieht für die Blüte nächsten Jahres.
Okay, das heißt, ich suche mir einen sonnigen Standort. Ihr habt jetzt hier solche Palettenrahmen. Mhm. Also ich habe gesehen, vorne habt ihr doppelte, die habt ihr einfach nur so auf eine Palette gestellt. Mhm. Die haben jetzt keinen Bodenschluss. Mhm. Was ist jetzt besser? Einfach mit Bodenschluss oder ohne und dann doppelt?
Also wir können eigentlich beides empfehlen. Die Doppelten haben sozusagen den Vorteil, dass man sie versetzen kann. Und die einfachen mit dem Bodenschluss, die haben natürlich den Vorteil, dass sie direkt sozusagen dann auf dem Boden stehen und eben auch die Energie aus dem Boden ziehen können. Also ich sag mal, für den Kleingarten würde ich wahrscheinlich sogar die einfachen mit dem Bodenschluss empfehlen. Allerdings mit einer Gage drunter gegen die Wühlmäuse. Weil wenn die einmal den Safran entdeckt haben, dann finden die den auch lecker, also die Knollen.
Das spricht ja dann auf jeden Fall dafür, das also unbedingt in so eine Kiste reinzumachen. Weil normal jetzt ins Beet, ins ganz normale Beet ohne Schutz, dann könnte ich auch Pech haben.
Da kann man tatsächlich Pech haben, ja, dass die Mäuse sich das holen. Wir haben aber auch, also wir selber legen ja auf unseren Feldern das auch ins normale Feld rein, also in den ganz normalen Boden ohne Kiste. Das funktioniert auch, aber wenn man es im Kleingartenmaßstab hat, kann man natürlich schon auch die Kiste empfehlen, zumal man in der Kiste dann die Bodenmischung so machen kann, wie der Safran das braucht. Das ist nochmal ein Argument für die Kiste und dann kommen wir noch gleich was zu den Bodenansprüchen sagen.
Das machen wir genau jetzt. Was braucht denn der?
Genau, der Safran braucht einen lockeren Boden. Der mag keine Staunässe. Wie gesagt, der ist ein Sonnenkind und kein Regenkind. Und er braucht auch einen humösen Boden. Das heißt, wenn Kompost im Garten vorhanden ist, gut abgelagerter, gerne Kompost mit in die Erde einarbeiten. Und wenn man einen sehr schweren Boden hat, dann auch gerne noch mal ein bisschen Sand mit untermischen, damit das Wasser abfließen kann.
Alles klar. Okay, also wir wissen jetzt schon mal, wo er hin muss, wo er rein muss. So, und dann ist natürlich noch die entscheidende Frage, wie tief setze ich denn die Safranknolle?
Das ist relativ einfach. Also wir sagen mindestens 10 cm tief. Es können auch gern 15 sein, weil der Safran vermehrt sich über Tochterknollen. Also der vermehrt sich nur vegetativ und die Tochterknollen wachsen nach oben. Und deshalb ist es natürlich gut, wenn er recht tief sitzt, dann sind die nicht so schnell oben und haben mehr Zeit sozusagen. Und dann muss man ihn nicht so bald wieder ausgraben.
Das heißt, der kann nicht ewig da drin bleiben oder doch?
Er kann schon rein theoretisch ewig da drin bleiben, aber dann vergeht er irgendwann, also dann blüht er nicht mehr. Und zwar deshalb, weil sich diese Tochterknollen bilden. Und diese Knollennester, die man dann hat, die sind anfällig gegen Pilze. Also das heißt, auch gerade wenn er dann im Nassen steht, dann hat man eine relativ große Gefahr, dass er schnell verpilzt. Und das will man natürlich nicht. Und deshalb werden die Safranknollen eigentlich alle 3 bis 4, manchmal auch alle 5 Jahre ausgegraben, werden vereinzelt und die Tochterknollen dann an einem anderen Standort, das ist ganz wichtig, wieder eingesetzt. Also der Safran ist nicht selbstverträglich. Der Boden muss 10 Jahre ruhen vom Safran, bevor man da wieder Safran reinpflanzen kann.
Okay, das ist dann eine nicht Vier-, sondern eine Vielfelderwirtschaft.
Allerdings, also wir arbeiten in Streifen, das sieht man ja auch auf dem Feld. Also wir gehen sozusagen immer mit 9 Streifen dann wieder rein, weil, wie gesagt, das muss dann erstmal eine Weile liegen, bevor man wieder Safran reinpflanzen kann. Aber man kann es ja dann die Felder oder die Beete für was anderes verwenden.
Na, oder wenn ich das in so Kisten habe, mache ich einfach neue Erde rein.
Genau, deshalb nehmen wir auch Kisten. Wir schachten die dann aus, nehmen die Knollen raus, machen neue Erde rein und dann setzen wir neue Knollen wieder rein.
Genau. Nehmt ihr dann die Tochterknollen oder nehmt ihr dann nochmal ganz neue, frische Knollen?
Das kommt drauf an. Also für die Produktion nehmen wir die Tochterknollen. Wenn wir Versuche machen, weil dann brauchen wir homogene Knollen, dann kaufen wir tatsächlich die Knollen, wie wir es auch dieses Jahr gemacht haben, im Großhandel beim Holländer.
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Wo kriegt man denn die Knollen her?
Also für kleine Beete kann man die bei uns kaufen. Also wir verkaufen solche Starterpacks mit 50 Knollen pro Tüte sozusagen. Diejenigen, die aber mehr anbauen wollen, da würde ich tatsächlich dann den Gartengroßhandel empfehlen. Und wir haben, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht mit einem Produzenten aus Holland. Wir sind auch hingefahren, haben uns das angeguckt. Und wenn wir unsere Größenordnung von 30, 40, 50.000 Knollen neu bestellen müssen, alle paar Jahre, dann kaufen wir die tatsächlich in Holland.
Und du sagst, André, ihr macht Versuche. Was versucht ihr? Was untersucht ihr?
Also wir haben Versuche aufgesetzt, wie der Safran sozusagen am besten wächst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Safran in anderen Reihenabständen setze, also das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, der muss 10 cm tief und auch in der Reihe muss er 10 cm und sozusagen in der Furche 10 cm. Also eigentlich sage ich mal gerne 10 mal 10 mal 10, also 10 tief, 10 in der Reihe und 10 in der Länge. Das ist eigentlich der beste Abstand. Wir haben Versuche gemacht, ob man ihn gießen muss, was man nicht muss. Also bitte nicht gießen, auch nicht nach dem Setzen. Das, was sozusagen die Natur an Regen bringt, reicht dem Safran völlig aus und er will wirklich eher weniger Nässe als zu viel. Wir haben Versuche gemacht, was Fruchtfolgen betrifft. Also was kann ich sozusagen parallel zum Safran auf die Felder pflanzen? Was kann ich dann in diesen Ruhejahren auf die Felder pflanzen? Wir haben Unkrautversuche gemacht und wir wissen jetzt eigentlich sehr gut, welche Bedingungen er mag und was er nicht mag.
Was mache ich denn, wenn das jetzt im Herbst total viel regnet? Also ich meine, ich kann ihn ja da nicht trockenlegen, oder?
Nee, dann hat man tatsächlich ein Problem. Also wir hatten das Problem 2023, da hatten wir einen verregneten Herbst und dann konnten wir auch nur wenig ernten, weil nassen Safran erntet man nicht. Den lässt man dann tatsächlich auf dem Feld stehen. Und unser Qualitätsanspruch ist eben auch jeden Tag zu ernten und die alten Blüten dann eben auch stehen zu lassen und nicht nochmal mitzunehmen, sondern wir nehmen die Fäden aus den Blüten und wir trocknen den Safran am selben Tag. Und wenn wir einen verregneten Herbst haben, ist es echt schlecht. Also 2023 hatten wir da auch einen Ernteeinbruch.
Zum Trocknen kommen wir gleich noch und zur Verarbeitung. Lass mich nochmal zu deinen, ich möchte ein bisschen was von euren Erkenntnissen wissen, weil ihr ja sagt, also Unkraut und vor allen Dingen Folgekultur interessiert mich. Ja. Also was mache ich dann zum Beispiel aufs Beet und wie ist es mit dem Unkraut? Muss ich ganz viel Unkraut zupfen wegen Konkurrenz?
Ja, also er mag wirklich keine Konkurrenz, er mag kein Unkraut. Also wir nehmen das Unkraut weg und wir haben Versuche gemacht und es hat sich auch bewährt. Wir pflanzen oder wir sehen parallel Koriander zum Beispiel aus. Also Koriander und Safran mögen sich. Das hat was damit zu tun, dass der Koriander eine antifungizide Wirkung hat. Das heißt, der wirkt gegen die Pilze, sodass er auch die Safranernte befördert. Also in den Versuchen, die wir hatten, hat der Koriander den Safranertrag um 20% hochgebracht, was schon ganz schön viel ist. Und was wir auch aus historischen Quellen wissen, man kann Safran und Erdbeeren parallel anbauen. Was nicht gut funktioniert, sind Kartoffeln. Also wir hatten mal ein Feld, da hatten wir vorher Kartoffeln drauf und haben dann hinterher Safran reingesetzt. Und die haben dieselben Krankheiten. Also das mochte der Safran gar nicht.
Und mit den Erdbeeren, lass mich doch mal nachhaken, weil Erdbeeren hat doch fast jeder Kleingärtner im Garten. Also Erdbeeren müssen ja auch alle 3 Jahre raus. Das heißt, ich schmeiß die Erdbeeren raus und mache den Safran rein?
Ja, und dann kann man auch sozusagen parallel zum Safran noch mal Erdbeeren draufsetzen. Also sozusagen auf dasselbe Feld, wo der Safran wächst, die Erdbeeren setzen. Und wenn die Erdbeeren dann im Herbst so langsam zurückgehen und die Blätter verlieren, kann dazwischen der Safran wachsen.
Ach cool, wäre das auch eine Option, einfach den Safran ins Erdbeerbeet zu packen. Und wie ist das mit dem Koriander? Erklär mir das nochmal. Also stellen wir uns vor, ich fange jetzt an mit dem Safran. Das heißt, ich setze die Knollen 10 mal 10 mal 10.
Ja.
Wann kommt der Koriander ins Spiel? Im Folgejahr oder im selben?
Der Koriander kommt dann im Folgejahr ins Spiel. Also du setzt den Safran im August, spätestens September. Dann musst du tatsächlich die Felder braun halten. Ne? Also das, wenn jetzt im September nochmal Unkraut wächst, dann muss man das rausnehmen, damit der Safran dann Platz hat, sozusagen zu wachsen. Dann steht der Grün, dieses Safrangrün, was sich auch gut ausbreitet. Und dann muss man sozusagen im Frühjahr das erste Mal den Koriander setzen, damit der Koriander dann das nachfolgende Unkraut verdrängt.
Okay, den sehe ich einfach aus.
Den siehst du einfach aus. Und wir machen es sogar so, dass wir, also wir haben den einmal ausgesät, dann lassen wir den auch lange stehen bis in den Juni, Juli hinein und dann mulchen wir den erst weg und dann sieht er sich ja selber wieder aus. Das heißt, wir müssen keinen frischen Koriander setzen.
Super, das heißt, du legst dann den abgeschnittenen Koriander einfach aufs Beet als Mulch und dann kommt der Safran trotzdem durch.
Der Safran kommt dann durch, ja. Wobei wir sozusagen kurz vor der Ernte auf den Feldern, die wir haben, das braucht der Kleingärtner natürlich bei sich nicht zu machen, nochmal auffräsen, damit der Safran auch wirklich durchkommt.
Okay, aber in dieser Box, sagst du, geht das?
In der Box geht das, beziehungsweise man nimmt das dann so ein bisschen runter, damit der Safran Platz hat, um durchzukommen. Also wenn da ein dicker Mulch drauf liegt, würde ich das dann doch eher ein Stückchen runternehmen.
Und du sagst, der ist grün über den Winter, also auch nach der Blüte. Wie zieht er sich dann zurück? Ist er dann irgendwann weg?
Ja, genau. Also dieses Grüne steht so bis in den März, April rein und dann wird der braun. Gelb, dann wird aus Safrangras sozusagen Safranstroh. Und diese strohigen Blätter, entweder der Wind treibt die weg oder man nimmt sie dann mit der Hand weg. Was man auf keinen Fall machen darf, ist dieses Grüne irgendwie abschneiden. Also man muss es wirklich, auch wenn es dann so im April, Mai ein bisschen unansehnlich aussieht, bitte liegen lassen und erst wenn man wirklich es abziehen kann mit der Hand, dann wegnehmen.
Alles klar. Das heißt, der sammelt natürlich dann auch über das Grün, Photosynthese sammelt der auch Kraft. Muss ich den düngen?
Nein, du musst ihn nicht düngen. Also wir haben das probiert, sowohl mit Blattdüngung als auch mit Bodendüngung. Und unsere Versuche haben ergeben, dass er nichts braucht.
Ach, wie praktisch. Eine total super Anfängerpflanze. Also den musst du nicht viel gießen, den musst du eigentlich gar nicht gießen. Dann musst du den auch nicht düngen. Du musst ihn einfach nur richtig pflanzen, im richtigen Abstand, mit den richtigen Partnern sozusagen. Ihn dann ein paar Jahre in Ruhe lassen, irgendwann nochmal ausgraben, umsetzen, neue Erde rein. Mhm. Ja, super. Und was mache ich da mit meiner Ernte? Also ich habe jetzt hier den Safrankrokus, der hat diese schönen Fäden, sind auch immer nur drei rote Fäden, die zupfe ich, also mache ich die Blüte ab oder zupfe ich nur die Fäden? Wie erntet ihr den?
Also wir ernten tatsächlich so, weil wir diese großen Mengen haben, dass wir früh, und zwar wenn die Blüten noch geschlossen sind, die ganze Blüte pflücken. Man zieht die Blüte nicht nach oben ab, sondern man stupst die so leicht nach unten und dann gibt es einen ganz kleinen Knack, der hat nämlich eine Sollbruchstelle und dann liegt sie einem in der Hand. Und die nimmt man dann mit in den Raum, legt die auf den Tisch und bei Zimmertemperatur gehen die dann auf. Und dann gibt es sozusagen für uns den zweiten Arbeitsgang, wo wir diese drei roten Fäden mit der Hand rausknipsen. Und der dritte Arbeitsgang ist dann noch das Trocknen, da komme ich nachher noch drauf. Ich kenne aber inzwischen viele, die das sozusagen in einem kleineren Maßstab anbauen, zum Beispiel im Kleingarten, die nehmen die drei roten Fäden direkt aus der Blüte. Also die lassen die Blüten stehen, weil es auch einfach schön aussieht. Und wenn ich nur 100 Blüten habe, dann kann ich auch jeden Tag da mal 20, 30 Fäden direkt aus der Blüte nehmen. Das kann ich schon machen. Aber wir pflücken erst die Blüten und zupfen dann die Fäden aus.
Und gibt es einen Zeitpunkt, dass ich auch erkenne, oh, jetzt ist er erntereif, der Krokus?
Ja, das sieht man, also weil er einfach über Nacht schiebt. Also man sieht früh diese lila Safrankrokusse wie kleine Kerzen im Beet stehen. Und wie gesagt, der beste Zeitpunkt, sie zu ernten, ist noch im geschlossenen Zustand, weil dann kommt kein Tau und keine Sonne auf die Fäden, weil die vermindern die Qualität.
Weil der blüht ja bestimmt nicht nur einen Tag.
Er blüht mehrere Tage und wir nehmen sozusagen immer gleich den ersten Tag, wenn er schiebt. Also wenn er dann schon mal aufgegangen ist und schon mal Sonne und Tau drauf war, dann sinkt tatsächlich die Qualität und dann ist das wie so eine B-Ware. Die kann ich natürlich dann auch für bestimmte Produkte verwenden. Aber der richtig qualitative, hochwertige Safran, der kommt am ersten Tag der Blüte.
Alles klar. Gut. Und jetzt sind wir beim Trocknen. Das musst du auch nochmal erklären. Also ich habe jetzt die Fäden rausgeknipst. Mhm. Und wie geht's dann weiter?
Bei unseren Mengen machen wir es so, also ich trockne die im Ofen. Also im Umluftofen, bei niedriger Temperatur, also das Niedrigste, was der Ofen hergibt, das sind so 30 Grad und dann eher eine längere Zeit. Und dann kommt es auch tatsächlich darauf an, wie trocken die Fäden schon beim Ernten sind. Aber das dauert dann schon mal so 2-3 Stunden, bis die trocknen. Und dass die trocken sind, merkt man dran, dass das so raschelt. Das ist eigentlich wie bei anderen Kräutern auch oder wenn man Pilze trocknet, ne? Das muss so rascheln, dann sind die richtig trocken. Und unser Anspruch ist, dass wir das alles an einem Tag machen, also früh die Blüten ernten, über den Tag die Fäden auszupfen und dann sozusagen sofort den Safran trocknen. Wenn man kleinere Mengen hat, kann man es auch im Dörrautomaten machen oder man kann es auch einfach nur auf die Heizung stellen. Also wir machen das nicht, wir machen es im Ofen, weil wir wie gesagt die größeren Mengen haben. Aber wenn ich jetzt nur ein paar kleine Fädchen habe, kann ich auch Luft trocknen.
Okay, weil im Umluftofen stelle ich mir gerade vor, wie die Fäden alle durch die Kante fliegen, weil die sind ja nur so klein und so leicht.
Nee, das machen sie tatsächlich nicht. Das passt.
Okay, gut.
Ich habe noch vergessen, wenn man den Safran getrocknet hat, kann man ihn nicht sofort verwenden. Er muss dann noch 2, 3, 4 Monate nachreifen, sagt man, weil das Aroma, das Safranal, das bildet sich dann tatsächlich erst nach 3 bis 4 Monaten. Das ist ganz wichtig. Also der Safran, den ich jetzt im Oktober ernte, den kann ich nicht im Weihnachtsgebäck schon verwenden, sondern das ist immer der Safran vom Jahr davor. Also nach einem Jahr ist eigentlich dieses Safranal am allerbesten. Und wir machen das so, wenn wir den Safran getrocknet haben, dann verschließen wir den in so lebensmittelechten Büchsen. Also wir haben Edelstahlbüchsen. Man kann aber auch so braune Apothekergläser zum Beispiel nehmen. Also ganz wichtig ist, dass er lichtgeschützt ist, weil er sonst oxidiert, ne? Und dann, wie gesagt, mindestens 3 Monate reifen lassen und eigentlich dann erst im neuen Jahr verwenden.
Okay, also lufttrocken und da muss der noch ein bisschen liegen. Interessant. Und wie verarbeitest du ihn dann? Also was macht ihr dann daraus?
Also wir verkaufen dann die Fäden sozusagen als pures Gewürz. Das ist so ja das Standardprodukt. Wir verkaufen auch kein Pulver. Also man kann ja Safran auch oft schon gemahlen kaufen. Würde ich nicht empfehlen, ihn gemahlen zu kaufen, weil dann die Gefahr der Fälschung relativ groß ist. Also Safran ist nicht nur das teuerste, sondern auch das am meisten gefälschteste Gewürz der Welt, weil es eben relativ einfach ist, es zu fälschen, also zum Beispiel zu strecken mit Kurkuma. Und wir verkaufen also ganze Fäden und wir haben eine ganze Palette von Produkten, die mit Safran veredelt sind. Also wir haben Honig, wir haben Likör, wir haben Salz, wir haben Senf, wir haben Fruchtaufstrich, Seife, wir haben Parfüm. Also wir haben, wie gesagt, eine ganze Palette von Produkten, die wir gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern entwickelt haben und die das regelmäßig für uns mit unserem Safran produzieren.
Das ist toll. Ich durfte eben schon Safran-Baiser kosten. Das ist so lecker. Und ich erinnere mich dran, dass es gibt auch dieses Kinderlied Backe, Backe, Kuchen. Safran macht den Kuchen gel. Das ist ja jetzt kein neues Gewürz. Das gibt es ja schon ganz lange, auch in der Backküche. Mhm.
Genau. Alle kennen dieses Kinderlied. Viele wissen dann nicht, was man mit dem Safran anfangen kann, aber da hat man immer einen guten Gesprächseinstieg. Über Safran macht den Kuchen gel und der Safran ist ja tatsächlich dann auch als Gewürz sehr geeignet zum Kuchenbacken und man schmeckt ihn und er macht eben auch gelb. Das ist ja das, was das Kinderlied meint. Der Safran hat ja auch eine ganz starke Färbekraft und man kann damit ganz leckere Kuchen, aber auch andere Gerichte zaubern, also Reisgerichte, Suppen, Soßen, alles Mögliche.
Der hat schon echt ganz besonderen Geschmack, ein tolles Aroma, aber der hat auch eine Wirkung.
Also das mit der Wirkung ist so, also Safran ist ja wie gesagt eine ganz alte Pflanze, über 4000 Jahre alt und wir gehen davon aus, dass er nicht nur wegen des guten Geschmacks und der hohen Färbekraft schon so lange kultiviert wird, sondern weil er einfach auch eine Heilpflanze ist. Ja, also es gibt altägyptische Papyrusrollen, wo es schon Rezepte mit Safran gibt, also medizinische Rezepte, wurde in der Augenheilkunde eingesetzt bei den Ägyptern. Und es gibt also eine ganze Reihe Studien, die positive Effekte des Safrans belegen. Er ist allerdings in Deutschland nicht als Arzneipflanze anerkannt. Das heißt, in Deutschland kann er immer nur als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, nicht als Medizin. Und es ist aber erwiesen, dass er sehr gut stimmungsaufhellend wirkt. Also gibt eine ganze Reihe Studien, die zeigen, dass er bei leichten bis mittleren Depressionen sehr gut wirkt. Allerdings immer in der Langzeitwirkung. Also er ist kein Mittel für akute Beschwerden, sondern wirklich in der Langzeitwirkung. Er hat eine blutdrucksenkende Wirkung. Es gibt inzwischen sogar Studien, die nachweisen, dass er sowohl in der Krebsprävention als auch in der Krebsheilung wirkt. Aber wie gesagt, das sind alles medizinische Wirkungen, die zwar durch Studien bewiesen sind, aber es gibt bisher in Deutschland keine klinische Studie, die ihn als Arzneimittel zulässt.
Jeden Tag einen Safranfaden und dann geht es einem besser, sagst du?
Also ich trinke jeden Morgen grünen Tee und da kommen 3 Safranfäden rein.
Ach, sehr schön. Guter Tipp. Dankeschön. Aber nicht nur Menschen mögen Safran, sondern auch die Bienen. Die lieben Safrankrokusse über alle Maßen, ne?
Also die sammeln den Pollen raus und wenn die über Nacht da drinne sind, dann sind die auch so leicht betütert. Die schlafen dann da drin. Bei den Menschen heißt das in der Literatur heitere Bewusstseinstrübung und die Bienen und die Hummeln haben auch so eine heitere Bewusstseinstrübung. Die muss man dann wirklich aus den Blüten wieder rausschnipsen, damit sie aufwachen.
Betäubt im Krokus.
Tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass die Bienen und Hummeln da drin liegen bleiben. Wir hatten auch schon, dass Erntehelfer gestochen wurden, wenn sie nämlich reingegriffen haben. Ne? Aber seit wir das wissen, passen wir da auch wirklich auf. Aber es ist eine schöne Bienenweide dann tatsächlich nochmal im Oktober.
Vorausgesetzt, ich ziehe die Fäden raus und lasse die Blüte stehen.
Genau. Also das passiert natürlich nur, wenn die Blüten stehen bleiben. Genau. Also wir finden die Bienen dann auch sozusagen in Blüten, die stehen geblieben sind oder eben dann doch nicht mitgepflückt wurden, dann aufgegangen sind, dann gehen die Bienen da rein und dann finden wir die am nächsten Morgen dann wieder in der geschlossenen Blüte, weil die über Nacht wieder zugeht.
Okay, das heißt, im Kleingarten könnte ich dann, wenn ich dann einfach nur die Fäden ernte, die Blüten stehen lassen und tue auch den Bienen noch was Gutes.
Genau.
Dann danke ich dir für diese ganzen vielen tollen Tipps. Ich hoffe, ihr habt jetzt so richtig Lust, so wie ich, jetzt auch Safran anzubauen. Dann würde ich mal sagen, los geht's.
Ja, sehr gern. Also vielen Dank für die Möglichkeit, über mein Lieblingsthema Safran zu sprechen. Und ich wünsche allen, die den Podcast hören, ganz viel Erfolg beim Safrananbau. Und ja, wie gesagt, wir stehen auch jederzeit zur Verfügung für Gespräche, für E-Mails, für Telefonate oder auch gern mal nach Altenburg kommen und sich's vor Ort angucken im Oktober.
Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, Safran im Garten anzubauen. Ich finde das ganz großartig. Und wie gesagt, es ist für Anfänger geeignet. Was will man mehr? Aber wenn ich sonst so jetzt im Herbst meinen Garten gucke, so viel ist nicht mehr zu tun. Auf einigen Beeten steht noch was, aber grundsätzlich kehrt jetzt so eine ruhigere Zeit ein. Und die freie Zeit, die verbringe ich dann am liebsten auf dem Sofa mit einer Tasse Tee und einem guten Buch. Und wenn es euch auch so geht und ihr vielleicht noch neuen Lesestoff braucht, dann empfehle ich euch den Literaturpodcast 2 Seiten mit Christine Wester und Mona Amesian. Zwischen den beiden Moderatorinnen liegen 2 Generationen und die 2 verbindet ihre Liebe zu Büchern und das Thema Lesen. In jeder Folge besprechen die beiden Bücher zu einem ganz bestimmten Thema. Sie lesen dann gegenseitig die Buchempfehlung der anderen und diskutieren. Aber sie verreißen keine Bücher, sondern sie empfehlen welche. Das ist ein sehr schöner, liebevoller Podcast mit Buchtipps aus erster Hand, betrachtet eben von 2 Seiten. Den findet ihr in der ARD Audiothek. Den Link habe ich euch auch ganz einfach in die Show Notes gepackt. Und in meinem ARD Garten Podcast geht es in der nächsten Folge um Hortensien. Ja, auch die sind irgendwie so der Star im Herbst, finde ich. Keine Blume verblüht so schön wie die Hortensie. Über die Sortenvielfalt und die Pflege von Hortensien erfahrt ihr alles in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Und wenn ihr es nicht schon längst getan habt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Podcast.